Herr Jesus Christus, ich möchte dafür danken, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns unsere Ohren öffnest, dass wir hören können, wie Jünger hören, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast, Herr. Amen. Der Herr ist auferstanden. Amen. So habt ihr es heute Morgen gesagt und so habt ihr es mit Sicherheit auch vor 2 Wochen gesagt, als am Ostersonntag ihr euch begrüßt habt, vielleicht auch untereinander, mit diesem Gruß. Und so begrüßen sich die Christen schon seit langer Zeit an Ostern, am Ostersonntag. Da in der Bibel das Auferstehungsgeschehen, das Ostergeschehen, eine ganz wesentliche Rolle spielt und immer wieder erwähnt wird, freue ich mich, mit euch heute über dieses Thema zu reden. Denn für einen Prediger, der nur ab und zu mal kommt, ist es schwierig, gerade mal einen Ostersonntag zu erwischen, um über das Thema zu reden. Aber das Thema ist so prägnant, so wichtig, dass man auch an anderen 2 Wochen später darüber reden kann. Ich treffe in meinen Gesprächen immer wieder Christen, die mir sagen, die mir klar bezeugen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube daran, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, ich lebe mit Jesus, aber mit der Auferstehung, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Ob die wirklich geschehen ist, weiß ich nicht. Und eigentlich spielt sie für mich in meinem Leben auch keine Rolle. Doch, so sagen sie, ist es für sie ein so seltsames Ereignis, dass sie einfach Schwierigkeiten haben, das so zu glauben. Die Auferstehung ist vermutlich nur symbolisch gemeint, so sagen sie. Man kann ja auch als Christ, ohne an diese sehr fragwürdige Auferstehung zu glauben, sein Christsein leben. Warum also, so frage ich mich, begrüßen wir uns am Sonntagmorgen, am Ostersonntagmorgen und auch heute Morgen jetzt mit diesem Gruß, der Herr ist auferstanden. Und in der Erwiderung bekräftigen wir das nochmal, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir wollen heute Morgen darüber nachdenken, ob das Ostergeschehen für uns von Bedeutung ist. Ob es wirklich keine Rolle spielt, an die Auferstehung zu glauben, oder welche Rolle die Auferstehung in unserem Glaubensleben spielt. Es gibt eine Geschichte, die sich in der frühen Sowjetunion zugetragen haben soll. Zu der Zeit der stalinistischen Schreckensherrschaft in der Sowjetunion wurden regelmäßig öffentliche Versammlungen abgehalten, wo dann die ganze Stadt, das ganze Dorf, alle zusammenkamen und wo dann ein atheistischer Ideologe in feuriger Rede Reden schwingt und den Glauben, Gott und auch die Christen lächerlich macht und einfach Argument um Argument bringt, warum das alles Quatsch ist. Die Menschen auf dem Platz haben sich versammelt, so auch an diesem Tag. Der atheistische Ideologe hält eine feurige Rede. Die ganze Menschenmenge ist still und schweigsam und immer mehr senkt sich der Kopf nach unten. Und dann wurde gesagt, soll der orthodoxe Priester dort ans Mikrofon kommen. Es wird noch stiller. Dieser Mann geht nach vorne ans Mikrofon. Und jeder war gespannt, was wird der jetzt wohl auf diese feurige Rede antworten? Welche Argumente wird er bringen, um das zu widerlegen, was er gesagt hat, was dieser atheistische Theologe? Und als es ganz still war und die Spannung schier unerträglich war, rief dieser orthodoxe Priester, Christus Voskres, Christus ist auferstanden. Und die ganze Menge nach kurzer Zeit jubelte mit, er ist wahrhaftig auferstanden. Das war seine ganze Predigt. Mehr brauchte er nicht zu sagen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Diese Worte sind in den gläubigen Gemeinden, vor allem hier in Osteuropa, der übliche Ostergruß. Aber nur für den, der von Herzen an Jesus, an die Auferstehung und an das Leben glaubt, werden sie zu Kraft. Für alle anderen bleiben es leere Worte, leere Worthülsen. Wir wollen uns zuerst den Bericht der Evangelien anschauen. Danach wollen wir uns über die Auferstehung als ein historisches Ereignis nachdenken und nicht zuletzt die Frage stellen, welche Bedeutung hat die Auferstehung für den Christen in seinem Glaubensleben? Schauen wir also, was die Bibel über die Auferstehung berichtet. Es fällt auf, dass die Auferstehung in allen vier Evangelien gleichermaßen berichtet wird und sehr ausführlich berichtet wird. Dies weist schon auf die große Bedeutung der Auferstehung hin. Denn viele Berichte, die wir in den Evangelien haben, stehen nur in einem oder in zwei Evangelien. Man spricht dann vom sogenannten Sondergut, aber nicht so bei den Evangelien. Diese stehen in allen vier Evangelien. Die Glaubensgegner weisen immer wieder darauf hin, dass die Berichte in den Evangelien nicht übereinstimmen würden. In Wahrheit sind es aber vier Berichte von vier Schreibern, die das erleben, was sie mit ihrem Gott, mit ihrem Christus erlebt haben und die einfach auch beschreiben, wie sie die Auferstehung gesehen und erlebt haben. Und nicht zuletzt sind es ja auch die Berichte, sind die Berichte nichts anderes als eine Zusammenfassung auch von dem, was in ihrem Glaubensleben ist zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Dazu kam, dass ja auch die Jünger fassungslos waren über das, was dort geschehen ist. Ihr Herr und Meister, Jesus Christus, wird ans Kreuz genagelt, wird in das Grab gelegt. Und sie erleben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das war für sie ein so fassungsloses Erlebnis. Und deswegen waren sie einfach auch perplex, sage ich einfach mal. Jeder sah doch mit seinen eigenen Augen, was geschehen war. Und wären die Berichte alle gleich, würden die Kritiker sagen, die haben ja eh voneinander abgeschrieben. Auch in den Schriften der Apostel, später nach den Evangelien, wird die Auferstehung immer wieder erwähnt. Und zwar als eine unumstößliche Wahrheit. Und zur Bekräftigung wird noch beschrieben, wer den auferstandenen Jesus alles gesehen hat. Ich lese 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 8. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Diese Worte stammen von Paulus, der als ein sehr gebildeter Mensch auch gerade unter den Juden galt. Er war ein sehr geachteter, hoher Theologe mit einer hervorragenden, absolut hervorragenden Ausbildung. Er weiß also, wovon er redet. Nun ist es so, dass die Menschen zur Zeit Jesus auch den Unterschied sehr gut kannten zwischen Realität und Legende. Und obwohl sie kein so umfassendes Wissen von den Naturgesetzen und von den Wissenschaften hatten, war für sie klar, Tod ist Tod. Wie schwer es auch für die Jünger war, dies zu glauben, sehen wir am Zweifel vom Thomas. In Johannes 20 zum Beispiel. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass die Menschen anfingen zu spotten, als sie von der Auferstehung der Toten hörten. Wir sehen, dass die Menschen damals genau die gleichen Probleme hatten, mit diesem Thema Auferstehung, an die Auferstehung zu glauben. Darum macht Paulus ja auch sehr deutlich, dass es sich bei der Auferstehung nicht um eine Fabel handelt, sondern dass er selbst, Paulus, Augenzeuge dieser Auferstehung geworden ist. 2. Petrus 1, Vers 16. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Das Neue Testament berichtet von 10 verschiedenen Auferstehungserscheinungen. Manchmal erschien er einzelnen Personen, manchmal einer ganzen Gruppe, einmal sogar 500 Leuten auf einmal, sodass Halluzinationen oder Tagträume ausgeschlossen werden können. Wir sehen also, dass die Auferstehung Jesu in der Bibel ein ganz zentrales Thema ist. Sie zieht sich durch das gesamte Neue Testament. Es ist also nicht unerheblich, wie wir zur Auferstehung stehen. Was das für uns bedeutet, darüber werden wir noch später sprechen. Wir haben uns angeschaut, was die Bibel zum Thema Auferstehung sagt. Das ist zwar gut und recht für den, der glaubt, dass die Bibel Gottes Wahrheit ist. Was ist aber mit dem, der die Bibel für ein Buch hält, in dem auch viele Legenden stehen, viele Geschichten drin stehen, die vielleicht nicht mehr so stimmen müssen? Es gibt historische Quellen, die von der Auferstehung reden und berichten. Die wollen wir uns mal angucken. Es gibt grundsätzlich mal festzuhalten, dass es an der Person Jesu, dass es an den Jüngern und der generellen Geschichte Israels keinerlei historische Zweifel gibt. Ob die Auferstehung ein historisches Ereignis ist, kann nur auf der Ebene historischer Untersuchungen beantwortet werden. Heute ist nachgewiesen, dass die Schriften des Neuen Testaments aus der Zeit der Augenzeugen Jesu stammen. Es gibt daher keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, dass die Evangelien nicht von den Jüngern stammen. Hier gilt es festzuhalten, dass sie nicht nur die Jünger Augenzeugen der Auferstehung waren, sondern es gab noch zahlreiche andere Augenzeugen. Einige haben ja schon gehört, sind ja schon berichtet worden. Auf diese beruft sich ja auch Paulus. Es gab viele Augenzeugen, die Jesus nach seiner Kreuzigung gesehen haben, die dem Christentum feindlich gegenüberstanden. Von daher klingt es einfach absurd, wenn manche Theologen behaupten, Jesu Leichnam hätte weiterhin im Grab gelegen. Es gibt welche, die behaupten, Auferstehung hat nicht stattgefunden, Jesus lag weiterhin im Grab und das Ganze war nur eine Finte. Wäre das der Fall gewesen, hätten die Feinde des noch sehr kleinen Christentums dies ziemlich schlagend widerlegen können. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu hätte in Jerusalem, wo die Jünger zuerst gepredigt haben, niemals aufrechterhalten werden können, wenn Jesus noch im Grab gelegen hätte, denn das Grab lag nur einen Fußmarsch entfernt und es hätte sehr schnell festgestellt werden können, ob es leer ist oder nicht. Auch ernsthafte Gegner des christlichen Glaubens behaupten nicht, dass Jesu Leichnam noch im Grab gewesen wäre. Lediglich von einigen wird behauptet, der Leichnam Jesu wäre gestohlen worden. Das Grab war leer, was anderes lässt sich historisch jedenfalls nicht behaupten. Der Leichnam wurde von römischen Wachen bewacht, gerade um einen Diebstahl zu verhindern. Die Wachen bestanden aus mehreren Soldaten. Die Ausrüstung, Kampfkraft und Disziplin der römischen Armee war überall bekannt und war sehr groß. Die Soldaten waren mit ihrem eigenen Leben dazu verpflichtet, ihre Aufträge auch zu schützen. Das heißt, wenn die Soldaten es zugelassen hätten, dass da einfach irgendjemand die Leichen klaut, dann würden sie mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen. Das muss man einfach wissen. Und zudem, wenn es zum Kampf gekommen wäre, dann müssten es andere historische Schriften geben, wo auch von diesem Kampf berichtet werden würde, wenn sich die Jünger hätten vielleicht mit Gewalt Zutritt zu dem Grab machen wollen. Wären die Wachen eingeschlafen oder geflohen, hätten sie mit der Todesstrafe rechnen müssen. Damit die Wächter aber trotzdem vorgaben, eingeschlafen zu sein, manche haben gesagt, die Wachen, die wurden bestochen dann, dass sie eingeschlafen sind, einfach um eine Rechtfertigung dafür zu finden, dass der Leichnam geklaut werden konnte. Hätten die Wachen das mit sich machen lassen, wäre auch dann ihr Leben verwirkt gewesen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass das so geschehen ist. Der Eingang dieser Gräber, Jesus lag in einem Felsengrab, der Eingang dieser Gräber war 1,20 Meter bis 1,50 Meter breit. Ein Stein wurde vor dieses Grab gerollt, damit niemand den Leichnam nehmen kann. Dieser Stein wiegt mehr als eine Tonne. Und wenn dann Wachen da gestanden wären, dann möchte ich wissen, wie man es geschafft hätte, diesen Stein wegzurollen, ohne dass die römische Wache das mitbekommen hätte. Ein weiteres Fragezeichen gegen den erfundenen Bericht dieser Tatsache, dass Jesus eben geklaut worden ist, ist, dass die Zeugen zuerst auf die Frauen zugegangen sind. Nach dem damaligen jüdischen Prinzip der Beweisführung waren Frauen als Zeugen wertlos. Heute ist es zum Glück anders. Ihr Frauen dürft euch wieder freuen, eure Stimme zählt. Damals zählte die Stimme von Frauen nichts. Und vor allem vor Gericht zählten die Frauen mit ihren Antworten nichts. Wollte also jemand etwas in die Welt setzen, würde er niemals, niemals zu Frauen gehen und zu Frauen sagen, was geschehen wäre. Das wäre so etwas von hirnrissig, sage ich einfach mal, damals gewesen, dass es keiner machen würde. Und da sind sich auch die Historiker einig drüber. Dieses Etwas, was da geschehen ist, war auch so dramatisch, dass es, diese Auferstehung, dass es im Leben dieser kleinen Gruppe von Aposteln sehr viel verändert hat. Menschen, Apostel, die vorher, Jünger, die vorher im Verborgenen geblieben sind, sind auf einmal nach außen getreten, haben von dieser Botschaft von Jesus erzählt. Da hat sich so was Massives getan in ihrem Leben, dass man hundertprozentig davon ausgehen muss, da ist was geschehen. Also historisch gibt es keinen Grund mehr daran zu zweifeln, dass hier mit der Auferstehung etwas passiert ist, was auch historisch belegt ist. Und dann noch, die Juden waren es gewohnt, Sabbat zu feiern. Sabbat ist der Samstag. Und für die Juden war es was ganz Wesentliches, diese Gesetze, die gegeben worden sind, exakt einzuhalten. Nach dieser Auferstehungsfeier haben die Juden ihre Zusammenkunft an dem ersten Tag der Woche gemacht, nämlich an dem Tag, an dem Jesu auferstanden ist. Aufgrund dieser Auferstehung haben die Juden ihre Zusammenkunft auf den Sonntag gelegt. Und das hätten Juden damals, also gläubige Juden, die nicht diesem Jesus nachgefolgt sind, hätten das niemals gemacht, weil sie ganz, ganz fest auf dieses Gesetz verankert waren. Hier ist was so Massives passiert, dass man historisch nicht mehr davon reden kann, dass da irgendwas unklar ist. Also historisch ist auch die Auferstehung ein ganz eindeutiges Zeichen, das keiner mehr abstreiten kann. Wenn es also so klare biblische Aussagen für die Auferstehung Jesu gibt, und wenn es auch historisch nicht mehr geleugnet werden kann, dass die Auferstehung geschehen ist, dann kommt man an dem Auferstehungsgeschehen nicht mehr vorbei. Wir müssen uns also fragen, was hat die Auferstehung für unser persönliches Glaubensleben für eine Auswirkung? Ich habe eingangs erwähnt, dass es einige Christen gibt, mit denen ich schon geredet habe, die die Meinung vertreten, man könnte sein Christsein leben, ohne an die Auferstehung Jesu zu glauben. Ist das wirklich wahr? Gibt es ein Glaubensleben ohne die Auferstehung, ohne an die Wahrheit der Auferstehung zu glauben? Wir wollen uns an die Beantwortung dieser Frage mit einem Bibeltext aus 1. Korinther heranwagen. 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden werden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht aufgeweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Sehr klare Worte, die hier gesagt werden, die sehr eindeutig davon reden, dass ohne Auferstehung unser Glaube nichtig ist. Wir wollen uns nun an die Aussagen dieses Textes heranwagen. Erstens, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Diese Aussage ist ja eigentlich noch ganz klar zu verstehen. Für die, die nachlesen wollen, ich sage es nochmal, 1. Korinther 15, Abvers 12. Es ist ganz klar, Jesus ist am Kreuz gestorben, daran zweifeln nicht einmal die Historiker. Und das war ja auch wichtig, es wird sogar Text angezeigt, hervorragend, sehr gut. Und das wurde ja damals auch als Zeugnis genommen, dass man diese Lanze nahm und Jesus in die Seite stach, um zu beweisen, dass er wirklich tot ist. An Tod Jesu gab es keinen Zweifel. Jesus war tot. Gibt es nun keine Auferstehung der Toten, so gilt das auch für Jesus. So hat unser Text gesagt. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube vergeblich. Diese Frage ist schon komplexer. Der leichtere Teil ist sicher der, dass wir als falsche Zeugen, sprich als Lügner dargestellt würden, wenn wir sagen, Christus wäre von den Toten auferstanden und er wäre gar nicht auferstanden. Dann wären wir alle, die das behaupten, Lügner. Gut, da kann man vielleicht noch mit leben, aber es geht ja noch weiter. Warum ist unser Glaube dann nichtig, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben? Und warum wären wir dann immer noch in unserer Sünde, in unserer Schuld? Was hat das denn damit zu tun? Was hat das dann mit der Auferstehung zu tun? Um das zu verstehen, müssen wir uns grundsätzlich über die Sünde ein paar Gedanken machen. Der Mensch ist von Gott geschaffen worden, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Aber weil Gott den Menschen liebt, hat er ihm auch die freie Möglichkeit gegeben, sich gegen ihn zu entscheiden. Denn genau das ist das Wesen der Liebe, dass sie dem anderen Raum lässt, auch sich gegen ihn zu entscheiden. Die Sünde ist nichts anderes als die Entscheidung, mich freiwillig gegen Gott zu entscheiden und meinen eigenen Weg zu gehen, beziehungsweise meinem eigenen Willen zu gehorchen. Und die Konsequenzen aus dieser Entscheidung sind dann eben diese Sünden, die im täglichen Leben geschehen. Und diese Sünden, dieser Bruch mit Gott, hat als Konsequenz den Tod. Römer 6, Vers 23 sagt, der Sünde Sold ist der Tod. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Das heißt, dass, wenn in meinem Leben Sünde vorhanden ist, ich den Tod verdient habe, ich im Tod bleiben muss. Und ich höre schon die leisen Stimmen, die dann fragen, ja, das ist sicher richtig, was du sagst für diese großen Sünden. Aber ganz ohne Sünden kommt man doch im Leben gar nicht durch. Das gilt doch sicher nicht für so eine kleine Notlüge. Eine Notschlachtung ist auch eine Schlachtung. Gott ist das Leben und das Gegenteil von diesem Leben ist der Tod. Und die Bibel macht keine Unterschiede über die Größe oder die Schwere der Sünde. Nicht so wie im katholischen Glauben, wo es eben 7 Todsünden gibt und alles andere kann man ja irgendwo noch ertragen. Sünde hat den Lohn des Todes. Sünde, sagt die Bibel ganz klar, hat als Bezahlung den Tod zur Folge. Sünde ist immer ein Zeichen von der Trennung von Gott. Und es spielt keine Rolle, ob ich eine Messerspitze Zyankali esse oder einen ganzen Eimer. Die Folge bleibt die gleiche, nämlich den Tod. Und genauso wirkt die Sünde. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Hier geht es um die Trennung von Gott. Gott sagt von sich, er ist das Leben. Wenn ich mich vom Leben trenne, dann bleibt eben nur der Tod, weil der Tod das Gegenteil vom Leben ist. Ihr werdet euch fragen, was hat das jetzt mit der Auferstehung zu tun? Wenn der Lohn für die Sünde der Tod ist, dann hat jeder, der Sünde in seinem Leben hat, den Tod verdient. Da gehöre ich auch dazu. Und zwar einmal den Tod, der mich vom Leben trennt, den gab es nämlich im Paradies noch nicht, der ist erst mit dem Sündenfall in die Welt gekommen, und dann auch der Tod, der mich von Gott trennt, der ja das Leben ist. Jesus hatte aber in seinem Leben keine Sünde. Und folglich hatte Jesus auch in seinem Leben keinen Tod verdient. Folglich hätte Jesus nicht sterben müssen. Warum ist er dennoch gestorben? Warum hat Jesus dann trotzdem sein Leben am Kreuz gelassen? Weil Jesus unsere Schuld, unsere Strafe, unseren Tod, den wir verdient hätten, am Kreuz für uns getragen hat. Und er konnte das nur tun, weil er selbst ohne Sünde war. Denn wenn ich schuld bin, muss ich immer für meine eigene Schuld bezahlen. Eine Schuld für einen anderen kann ich nur aufnehmen, wenn ich selber unschuldig bin. Das gilt auch vor Gericht so. Wäre Jesus jetzt nicht auferstanden, wäre es ein Zeichen gewesen, dass er hätte für seine eigene Sünde sterben müssen. Und die Auferstehung ist das Zeichen dafür, dass Jesus keine Sünde hatte und damit unsere Sünde tragen konnte. Und damit für uns Rettung schaffen konnte. Und nur dadurch können wir Erlösung haben, dass wir diesen Tod, den Jesus für uns aufgenommen hat, obwohl er ihn nicht verdient hätte, dass wir das annehmen für unser Leben. Wir würden weiterhin die Strafe für unsere Sünde selbst bezahlen müssen, wäre Jesus nicht auferstanden. Denn dann hätte Jesus für seine eigene Sünde sterben müssen. Und darum ist die Auferstehung das Zeichen, der zentrale Punkt dafür, dass wir wissen können, Jesus hat unsere Schuld getragen, weil er nicht im Tod geblieben ist. Er hat die Strafe des Todes angenommen, die wurde ausgeführt und dann hat ihn Gott erweckt, weil er selber ohne Sünde war. Deswegen konnte er unsere Strafe tragen. Und wenn wir noch weiter in unseren Sünden leben, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann müssten wir weiter mit unserer Schuld leben, müssten unsere eigene Schuld bezahlen und müssten selber in die Verdammnis gehen für unsere eigene Sünde. Und wir wären dann wirklich die Dummen, wie es hier in der Bibel heißt, weil wir unser Leben auf eine Lüge und auf eine falsche Hoffnung aufbauen würden. Ohne die Auferstehung Jesu wäre der ganze christliche Glaube nur eine Weltanschauung, eine Moral, aber ohne Hoffnung. Ohne die Auferstehung Jesu gäbe es keine Auferstehung der Toten. Dann gäbe es auch keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Keine Hoffnung auf das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ohne die Auferstehung Jesu gäbe es keine Vergebung der Schuld, weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz die Schuld für sich selbst, für uns getragen hat. Aber nur dann, wenn er diese Schuld nicht für seine eigene Strafe tragen musste. Ohne die Auferstehung Jesu könnte Christus nicht unser Retter und Erlöser sein. Dann wäre er höchstens ein gutes Vorbild für unser Leben. Ohne die Auferstehung Jesu wäre der zentrale Inhalt unseres Glaubens, meines Glaubens, deines Glaubens, bedeutungslos. Ohne die Auferstehung Jesu könnt ihr heute nach dem Gottesdienst kein Heilungsgebet machen, weil es Jesus nicht gäbe, weil Jesus dann in seinem eigenen Tod geblieben wäre. Aber Jesus ist auferstanden und darum können wir diese Vergebung, diese Rettung, die er für uns geschaffen hat, auch für uns in Anspruch nehmen. Ohne Auferstehung Jesu wäre unser Glaube nichtig. Wir sehen also, dass die Auferstehung wirklich der Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben mit Christus ist. Und es ist von erheblicher Bedeutung, ob ich an die Auferstehung glaube oder nicht. Das ist für mich die entscheidendste Bedeutung der Auferstehung Jesu für mein Leben. Dass Jesus für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist und dass er meine Schuld getragen hat, weil er selbst ohne Schuld war. Es gibt aber noch ein paar andere Bedeutungen. Ohne Jesus wäre unser Gebet umsonst. Denn dann könnten wir keine Verbindung zu Gott haben. Die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen, haben wir nur durch die Erlösungstat Jesu. Auch zu Jesus können wir da nicht beten, weil es ihn ja nicht mehr gäbe. Und so würde unser Gebet höchstens bis an die Zimmerdecke kommen. Wir können nicht mit der Kraft und dem Beistand Jesu rechnen. Als Christen dürfen wir täglich, egal in welcher Situation wir sind, mit der Gegenwart Jesu rechnen. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das geht aber nur, wenn Jesus auferstanden ist. Wäre Jesus nicht auferstanden, würden wir letztlich als Lügner entlarvt werden, wenn wir Menschen auf den Glauben hin einladen. Wir hätten dann eine ganze Menge Menschen auf einen falschen Weg gelockt. Und nicht zuletzt wäre auch die Bibel nicht wahr. Und wir würden einem Lügenbuch glauben, denn die Bibel ist voll von den Erlebnissen und der Bedeutung der Auferstehung Jesu. Wir haben uns heute Morgen mit der Auferstehung beschäftigt. Wir haben uns die biblischen Aussagen über die Auferstehung angeschaut. Wir haben den Versuch gewagt zu fragen, welche historischen Hinweise es auf die Auferstehung gibt. Und vor allem haben wir uns gefragt, welche Bedeutung die Auferstehung für uns als Christen hat. Und es gibt nur ein Fazit. Die Auferstehung Jesu ist eine biblische und historische Wahrheit, die ganz wesentliche Auswirkungen auf meinen Glauben hat, auf deinen Glauben hat. Es spielt eine wesentliche Rolle, ob wir an die Auferstehung glauben oder nicht. Ohne die Auferstehung Jesu wären wir wirklich die Ärmsten der Armen, weil unser gesamter Glaube und unsere gesamte Hoffnung an der Auferstehung hängt. Und ich will mit dem orthodoxischen Priester von Anfang hinausrufen: Der Herr ist auferstanden. Amen. Der Herr segne dich. Er lasse dein Leben gedeihen. Er lasse deine Hoffnung erblühen. Er lasse deine Früchte reifen. Der Herr behüte dich. Er umarme dich in deiner Angst. Er stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, wie ein zärtlicher Blick erwärmt, so überwinde er bei dir, was erstarrt ist. Er sei dir gnädig, wenn die Schuld dich drückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er sehe dein Leid, er tröste dich, er heile dich. Er schenkt dir das Wohl des Leibes und das Heil deiner Seele durch Jesus Christus. Er gebe dir Frieden. Amen.